Heute zu Gast, ein Krimi-Autor auf Abwägen, kann man sagen. Einer, der durch seine Max-Broll-Krimis bekannt geworden ist, durch seine Totenfrau-Trilogie, Totenfrau, Totenhaus, Totenrausch. Ein Tiroler Schriftsteller und auch Fotograf, aber ein Schriftsteller, der international seit Jahren für Furore sorgt. Ich sage einfach nur, hallo, grüß dich, Bernhard Eichner.
Hallo, grüß dich. Grüß euch, ihr da draußen alle.
Krimi-Autor auf Abwägen, deshalb, ja, weil du einfach dein neues Buch Kaschmir Gefühl auf den Markt gebracht hast, mit erstaunlich wenig Toten, sage ich einmal.
Ja, es ist ein totaler leichenfreies Buch und ich wollte es unbedingt schreiben, schon seit 4 oder 5 Jahren will ich das schreiben. Ich sage immer, jetzt kommt dann der Liebesroman. Die Geschichte schlummert schon eben seit 4, 5, 6 Jahren in mir und immer habe ich mir gedacht, jetzt, dann passiert's und jetzt ist es Gott sei Dank endlich soweit, dass ich eben zwischen diesen zwei Büchern, zwischen Bösland, das im Oktober erschienen ist und dem nächsten Thriller, der im Herbst kommt, ist jetzt dieser kleine Liebesroman erschienen, Kaschmir-Gefühl, eine sehr romantische Geschichte, wie ich finde, aber trotzdem schräg, trotzdem spannend, wie ich finde. Ich kann irgendwie nicht ohne Spannung, aber eben auch die Liebe ist halt auch einfach eine spannende Sache.
Ich kann ja sogar ganz genau sagen, dass du das seit 6 Jahren im Kopf hast, denn vor 6 Jahren warst du zu Gast bei uns in der Radio Tirol Nahaufnahme und da hast du gesagt, eigentlich wollte ich einen Liebesroman schreiben, aber jetzt kommt gerade so ein neuer Roman, an dem ich gerade arbeite, bald heraus, der heißt Totenfrau.
Wobei ich sagen muss, ich habe natürlich diese Liebesgeschichten schon immer ein bisschen versteckt in den Thrillern. Eigentlich in jedem Buch gibt es eine Liebesgeschichte, das ist mir sehr, sehr wichtig und es ist immer Happy End drinnen. Also in der Totenfrau am Ende ist alles gut, da heißt es irgendwann, alles wird gut und am Ende ist alles gut, dass sie dann eben jemanden an ihrer Seite hat, der sie liebt, der für sie da ist und ein Bösland gibt es für diesen armen Ben am Ende ein Happy End. Und diese Liebesgeschichten habe ich so ein bisschen eingestrickt in diese Thriller, aber dieses Mal eben ist es tatsächlich eine reine Liebesgeschichte, ohne Mord und Totschlag und das ist eigentlich, ja, einmal schön, dass nicht ständig Blut fließt.
Also garantiert leichenfrei.
Es ist auch sehr erotisch, oder halt, ich versuche das ein bisschen erotisch aufzuladen, das Ganze, ein bisschen zum Prickeln bringen irgendwie und ich hoffe, das ist gelungen. Mir geht es ja darum, irgendwie die Leute sollen das Buch lesen und danach sollen schmusen gehen. Danach sollen sie irgendwie Mann anrufen und sagen sofort heimkommen, Schatzi, jetzt wird geschmust. Also wenn das gelänge, wäre das super.
Ja, über Schmusen reden wir heute weniger. Bernhard Eichner wird uns viel mehr verraten, dass bald wieder Blut fließen wird und warum er zuletzt relativ oft Sex-Hotlines anrufen musste. Ich werde ihn aber auch fragen, was da wirklich dran ist an den Geschichten, dass er seinen Durchbruch als Schriftsteller strategisch ausgeklügelt und minutiös geplant hätte. Und ich will natürlich wissen, wie es denn um die geplante und viel kolportierte Totenfrau-Verfilmung in den USA steht. Privat werden wir von Bernhard Eichner natürlich auch noch einiges erfragen. Rainer Perle mein Name. Ich begrüße Sie zur Radio Tirol Nahaufnahme. Kaschmir-Gefühl heißt das neue Buch von Bernhard Eichner, eben ein kurzer Liebesroman. Was darf man denn schon verraten? Ich habe es ja lesen dürfen, aber ich möchte natürlich nicht vorgreifen.
Ja, na, es ist eigentlich schnell erzählt. Es ist ein eigentlich sehr einsamer Mann, der heißt Gottlieb, der arbeitet im Hospiz und der ruft eines Abends, weil er halt allein immer am Abend in seiner Wohnung sitzt, bei einer Sex-Hotline an. Und Marie, die Frau, hebt ab und mit dieser Marie telefoniert er eine ganze Nacht lang. Und der, Gottlieb, verliebt sich in diese Frau und sie verliebt sich am Ende auch in ihn. Aber wie das geht, was da passiert im Laufe dieser Nacht, in diesen zahlreichen Gesprächen, ja, das muss jeder selber entdecken. Aber es ist ein bisschen schräg, weil ich mag das gern, wenn die Figuren nicht ganz so gerade sein und wenn sie die Leser ein bisschen überraschen. Und ja, das ist durchaus spannend da, weil die beiden natürlich lügen das Blaue vom Himmel. Und das ist ja das Schöne beim Telefonieren, man sieht den anderen nicht, man hört den nur und man lässt sich eigentlich auf jemanden ein, eben man hört nur eine Stimme. Aber jedenfalls am Ende des Buches wird geschmust.
So viel hätte ich mir jetzt gar nicht zu verraten getraut, muss ich sagen. Trotz alledem eben darf ich jetzt schon sagen, das Ende ist wirklich überraschend, auf jeden Fall. Du bist ja bekannt dafür, dass du immer total gut recherchierst für deine Bücher, eben Toten. Frau, da hast du als Leichenbestattergehilfe mitgearbeitet. Da geht es jetzt um eine Sex-Hotline. Inwieweit hast du da recherchiert?
Also ich habe natürlich monatelang bei einer Sex-Hotline gearbeitet. Nein, Quatsch. Aber ich habe natürlich dort angerufen, ja, weil Das ist ja was, wo man sich überwinden muss. Mhm. Gell? Und in der Kronenzeitung oder in den anderen Zeitungen, oder ganz egal jetzt in welchen Zeitungen, sind diese Inserate immer drin. Und ich habe mir dann gedacht, nein, jetzt muss ich da mal anrufen, weil ich muss ja wissen, wie das funktioniert. Mhm. Und dann habe ich mehrmals angerufen und versucht, eine Dame zu finden, die mit mir ein bisschen redet. Mhm. Die jetzt nicht unbedingt Sex mit mir will, weil diese Sexsache, die ist ja anscheinend irgendwie in 3-4 Minuten meistens erledigt. Und ich habe dann echt das Glück gehabt, mit einer Frau telefonieren zu dürfen, die mir da wirklich 3-4 Stunden lang erzählt hat oder so aus ihrem Leben geplaudert hat. Die macht das seit 12 Jahren. Ja, war extrem spannend. Mhm. Und das habe ich dann halt einfach alles ein bisschen einfließen lassen.
Bist du sicher, dass sie dich nicht angelogen hat?
Nein, ich glaube, das hat schon ziemlich echt geklungen. Also ich würde jetzt fast die Hand ins Feuer legen.
Okay, 3-4 Stunden, wie hat die Telefonrechnung ausgeschaut?
Ja, es sind ungefähr 1,80 Euro oder so in der Minuten irgendwie. Ja, ich hoffe, dass ich das abschreiben kann. Ich werde jetzt mit dem Finanzamt mal reden.
Das Ganze ist ja geschrieben wie ein Telefonmitschnitt, also sprich genau. Telefonprotokoll. Hat mir ein bisschen erinnert an Daniel Glattauer und Gut gegen Nordwind, weil eben auch in E-Mail-Form
ja, das habe ich geliebt. Das hat mir damals extrem gut gefallen. Das habe ich sehr, sehr mutig gefunden, was der Glattauer da gemacht hat, dass er eben einen Mailverkehr zum Buch gemacht hat. Und da eben gedacht, Telefonroman gibt es so noch nicht, wird es wahrscheinlich vielleicht irgendwo, wird es einen geben. Und dann habe ich gedacht, nein, dann schreibe ich einen Telefonroman. Es gibt in diesem Buch keinen Erzähler, also niemanden, der das rundherum beschreibt. Und das fordert natürlich die Fantasie des Lesers volle. Also jeder hat so sein eigenes Bild dann im Kopf. Mhm. Und das ist ja jetzt mit Sexhotline, das ist ja eigentlich so ein aussterbendes Geschäft auch, oder wie die Frau mir erzählt hat am Telefon. Mhm. Weil jeder will ja heute Bilder sehen. Also es sind dann Videochats, in denen sich die Frauen dann ausziehen und man sieht einfach alles. Und da ist die Fantasie natürlich wieder minimal gefordert, oder? Weil das ist im Grunde dann, als würde man einen Porno anschauen. Mhm. Aber Telefon, das hat mich so gereizt, ist wahrscheinlich voll retro und wird in 5 Jahren wahrscheinlich wird's das nicht mehr geben. Aber das hat was Geheimnisvolles. Und ja. Das hat mich gereizt. Das irgendwie finde ich viel spannender und erotischer, als wenn es zack, bam, knockert und geht schon.
Also einen ordentlichen Schuss Erotik statt Mord und Totschlag. Doch wäre es nicht klüger gewesen, weiter auf der Krimi-Erfolgswelle zu reiten? Inwieweit geben da auch die Verlage die Richtung vor? Bernhard Eichner wird gleich dazu Stellung nehmen. Kaschmir-Gefühl, das neue Buch von Bernhard Eichner. Die Frau Blum hat in ihrer Totenfrau-Trilogie, glaube ich, 12 Morde begangen. Da gibt's keinen einzigen. War das Ganze auch ein Experiment, ob sich Liebe gleich gut wie Mord verkaufen lässt?
Logisch geht's mir auch ums Verkaufen. Ich möchte keine Bücher verkaufen. Ich möchte gern vom Schreiben leben. Ich möchte gern ganz, ganz viele Leserinnen da draußen haben und Leser auf der Welt. Aber am Ende will ich meine Geschichten schreiben, die ich schreiben will. Und das genauso, wie ich schreibe. Wenn jetzt ein Verlag zu mir sagen würde, Bernhard, das glaube ich nicht, dass sich das gut verkauft, ein Gespräch, das nur ein Dialog ist und nur die zweite reden. Tu was anderes und dann sage ich, ich will es trotzdem schreiben. Und das war das Schöne auch, dass der Heimann-Verleger, der Markus Hatzer, gesagt hat, passt, mach das. Mhm. Das tun wir einfach. Und das Schöne ist, dass wenn man das liest, ich habe jetzt auch mit Leuten gesprochen, irgendwie, das fällt einem gar nicht auf, dass dann, wenn man dann drinnen ist, dass das eigentlich nur Gespräch ist. Und da muss man mutig sein, sage ich jetzt als Autor, aber als Verleger, dass man sagt, das macht man einfach. Und am Ende kommt dann eh außer, was rauskommt. Ob dann Liebe oder Mord und Totschlag sich besser verkauft, das ja, sieht man dann am Ende. Mhm. Aber ich glaube, generell Liebe ist natürlich ein Thema, das auch sehr, sehr, sehr gut funktioniert in der Literatur. Krimi ist, glaube ich, noch ein bisschen besser. Aber es gibt natürlich auch im Liebesromanbereich einige Leute, die Millionen von Büchern verkauft haben. Weil die Leute natürlich auch die Sehnsucht haben danach. Zum einen nach Mord und Totschlag und so ein bisschen Voyeur sein, dem Bösen über die Schulter schauen und da eintauchen. Und zum anderen auch ein bisschen Sehnsucht eben nach heiler Welt, nach Liebe, nach Geschmeidigkeit, nach Gefühl, nach Kaschmirgefühl. Rosamunde Pilcher zum Beispiel, ja. Diese Filme irgendwie geliebt so nebenbei zum Schauen, weil das, da weiß man nach 4 Minuten, wo die Reise hingeht und dass das da am Ende gut ausgeht und schöne Landschaft. Und die Leute lieben das. Und das hat einen Grund, weil das eben gut ist. Gibt es vielleicht ein bisschen eine Intrige, aber jetzt nichts Großes, Tragisches. Da stirbt jetzt niemand. Man geht nicht depressiv nach dem Buch oder nach dem Film ins Bett und ist dann tot traurig.
Mhm. Wobei ich jetzt gleich Entwarnung geben muss, für alle, die Rosamund Pilcher nicht so lieben, das Buch hat mit Rosamund Pilcher überhaupt nichts zu tun. Du hast mir also angesprochen, du bist zu deinen Verlagswurzeln zurückgekehrt. Wieso hat der große deutsche Verlag dich als Liebesromanautor nicht verkaufen wollen, dir den Ruf des Krimi-Autors nicht anpatzen wollen?
Nein, gar nicht. Die Deutsche Tagesschiffverlegerin, die liebe ich, genauso wie den Innsbrucker Verleger. Das ist aber so, weil ich habe 7 Bücher beim Heimer Verlag gemacht und bin eben nach wie vor dem Markus Hatzer sehr, sehr verbunden. Wir sind Freunde. Und das war dann klar, dass eben auch dieser 4. Max-Broll-Krimi, der erschienen ist nach meinem Wechsel nach Deutschland, dass der beim Heimann Verlag erscheinen wird, weil das einfach die Reihe war, die bei Heimann erschienen ist. Und dass wir gesagt haben, wir werden immer wieder mal Bücher machen gemeinsam, weil es uns Spaß macht, miteinander Bücher zu machen. Und weil ich da einfach auch gewachsen bin in dem Verlag. Und weil ich ein sehr treuer Mensch bin und finde, dass man jemand, der immer geholfen hat und der unterstützt hat, dass man da ein bisschen bleiben sollte und dankbar sein sollte. Und ich bin dankbar und deswegen machen wir ja gemeinsam Bücher. Auch dieses Kaschmir-Gefühl jetzt, und das wird bestimmt wieder irgendwann mal eins kommen. Und das ist auch schön so. Und im Herbst eben kommt bei BTB in München wieder der nächste Thriller. Aber es würde auch die Verlegerin irgendwie in München, irgendwie, die würde dann mit mir einen Liebesroman machen.
Okay, also neben der Liebe ist ja auch die Treue ein Anliegen.
Genau, aber ich stehe halt schon ein bisschen auf Mord und Totschlag. Jetzt schreibe ich gerade an dem, also bin eigentlich am letzten Schliff vom nächsten Thriller und das ist schon wild, ja.
Okay, ja, also du verkaufst Spaß. Momentan die Liebe und arbeitest am nächsten Mord.
Genau.
Und das ist ja das Genre, mit dem Bernhard Eichner seinen internationalen Durchbruch schaffte. Mit seinem Thriller Totenfrau gelang ihm ja der Durchbruch. War dieser wirklich so minutiös geplant, wie man immer wieder hört? Wie funktioniert das überhaupt mit den Verlagen? Das frage ich ihn gleich.
Bernhard Eichner.
Du bist ja bekannt worden, auch wie du deine Totenfrau-Theologie vermarktet hast. Minutiös geplant hat es immer geheißen, du hast einen Agenten engagiert, der hat die Verlage gegeneinander bieten lassen. Neben dem Inhalt des Buchs ist eben auch das durch die Medien gegangen. Da hat ein Tiroler ganz geschickt und gewieft seine Karriere gebastelt.
Ja, das hat es immer so ein bisschen geheißen. Mhm. Also was daran stimmt, ist, dass ich große Durchhaltevermögen gehabt habe und sehr fleißiger Mensch bin und beharrlich bin vielleicht. Dass dieser Literaturmarkt so funktioniert, wie er funktioniert, das habe nicht ich erfunden, sondern das ist tatsächlich so, dass in Deutschland oder bei großen Verlagen das nur über Literaturagenturen läuft. Mhm. Das heißt, man bewirbt sich mit seinem Manuskript nicht direkt beim Verlag, sondern man schickt es an Literaturagenturen. Die prüfen das. Die kriegen im Jahr 1000 bis 1500 Manuskripte und nehmen dann 3 oder 4 Autoren unter Vertrag. Und die Agenturen schicken diese Manuskripte dann an die Verlage. Weil wenn man es direkt an den Verlag schickt, dann geht es direkt in den Müllkübel. Und das habe ich mir sagen lassen damals und habe mir eben so, wie es alle anderen machen, einfach bei mehreren Literaturagenturen beworben, habe dann mit einer einen Vertrag geschlossen und die haben das Buch dann angeboten. Und das ist der Weg, den man gehen muss. Außer man hat jetzt vielleicht irgendwie einen Onkel im Vorstand von irgendeinem großen Verlag sitzen, der sagt, irgendwie machen das Buch mit dem Neffen. Aber ansonsten ist das der Weg. Und das war mit der Totenfrau einfach ein Riesenglück, dass die richtige Geschichte zum richtigen Zeitpunkt
beim richtigen
ich damals angeboten habe. Genau. Und dann mit der Agentur haben wir dann noch ein bisschen an dem Buch gearbeitet und dann haben wir es angeboten und dann wollten 5 Verlage das Buch haben. Riesenglück. Wenn es jetzt nicht funktioniert hätte, hätte ich es halt ein Jahr später wieder probiert. Und das mit geplant, natürlich ist dann wichtig auch, dass man lesen geht, dass man rausgeht und ich habe keine Ahnung, bis zu 100 Lesungen gemacht im Jahr und dass man eben Kontakt hat zu den Leserinnen draußen, dass man einfach läuft da. Ich habe damals zum Verlag gesagt, irgendwie, bitte tut's ihr alles für das Buch und ich werde auch alles tun. Das hat auch funktioniert. Weil wenn ich dann zu Hause sitze und sage, irgendwie, so, jetzt habe ich ein Buch geschrieben, jetzt macht's einmal, das geht halt nicht. Das geht auch nur miteinander. Da ist dann Verlag oder Vertrieb, die Grafik, das Lektorat und ganz viele Leute, ganz viele Zahnräder greifen aneinander und ich bin eines davon. Und wenn da eins oder das andere auslässt, dann funktioniert es auch nicht.
Und über soziale Medien bist du ja auch sehr aktiv. Das ist wiederum dein Part.
Macht mir Spaß. Ja, okay. Das gefällt mir. Das freut mich, eben in Kontakt zu sein mit den Leserinnen und eben nicht so weit weg zu sein, nicht irgendwo am Schreibtisch zu sitzen und mit der Welt überhaupt gar nichts zu tun haben. Und das ist ja das Schöne an Lesereisen, dass ich dann rauskomme und das hautnah dann mitkriege. Wie gefällt denen das? Was gibt's für Rückmeldungen? Beim Lesen irgendwie hört man eine Stecknadel fallen. Und das ist schon ein extrem schönes Gefühl. Zu dieser einsamen Zeit, jetzt in der ich allein bin mit dem Text, mit dem Schreiben, genieße ich das sehr, sehr, sehr. Und das soziale Medien ist im Grunde ähnlich, weil gibt es ja dann auch einen Austausch, dass man in Kontakt kommt und dass dann ganz interessante Gespräche entstehen. Oder sei es recherchemäßig, wenn man sagt, irgendwie gibt es jemanden, der weiß, wie das und das funktioniert und bam, hat man 10 Leute da, die hilfsbereit Auskunft geben. Das ist ja großartig, dass es die Möglichkeit gibt und ich bin gerne in Kontakt. Deswegen macht mir das Spaß und fällt mir das auch leicht.
Nur wenn es um die Sex-Hotline geht, dann machst du der Chef persönlich.
Ja, es gibt eine Dame, die haben da richtige Bücher drüber geschrieben irgendwie. Das war mein Leben als Sex-Hotline. Bitch oder irgendwas. Das ist ja jetzt sehr interessant. Wirklich interessant. Das ist ja das Schöne am Schriftsteller sein, dass ich so Einblicke kriege in verschiedene Berufswelten. Mhm. Und dass wirklich, ganz egal mit wem ich noch geredet habe, alle sehr, sehr hilfsbereit sein. Mhm. Dass dann Psychiater sind oder Polizisten sind, die sich dann wirklich 2, 3, 4, 5 Stunden Zeit nehmen und mir aus ihrem Leben erzählen, aus ihrem Berufsalltag erzählen. Mhm. Das ist so, als würde ich immer wieder so eine kleine Schnupperlehre machen. Das ist schon sehr cool. Ist spannend.
Spannend ist auch, in welch Geschwindigkeit seine Krimis auch international einen Markt fanden und in wie viele Sprachen sie übersetzt wurden. Doch was ist eigentlich aus der geplanten Verfilmung in den USA geworden? Da hört man ja schon länger nichts mehr. Mehr darüber gleich.
Jetzt sind gerade diese Totenfrau-Thriller in extrem viele Länder exportiert worden, könnte ich fast sagen. Sind sie an die Bestsellerlisten geraten, sind in viele verschiedene Sprachen übersetzt worden. Und dann hat es auch immer geheißen, und darauf warten alle, das wird auch verfilmt. Amerikanische Serie soll daraus sogar gemacht werden. Wie stehen da die Aktien derzeit?
Ja, das ist alles ein Wunder eigentlich. Das hat man auch nicht in der Hand. Also ja, das wird genauso angeboten. In den Ländern gibt es da so Literaturscouts, die bieten das den Verlagen an und die kaufen das ein oder kaufen das nicht ein. Dass das passiert ist, Wahnsinn, Wunder. Und dann hat es eben geheißen, Film Amerika, A&E heißen die, das ist eine Disney-Tochter, die wollen das produzieren, und die haben dann 2,5 Jahre jetzt da rumgetan. Drehbuch hat ein Engländer geschrieben, das war alles schon sehr weit gediehen, und dann ist das wieder plötzlich gestorben, weil die Senderchefin gewechselt hat zu einem anderen Sender. Der neue Senderchef hat gesagt, interessiert mich nicht, dann ist das Projekt gestorben. Und da habe ich so ein bisschen lernen müssen, dass diese Filmwelt, dass das so ganz was anderes ist, weil wenn ich jetzt ein Buch schreibe, gibt es einen Erscheinungstermin, einen Abgabetermin, und da halten sich alle dran, und dann ist das so. Und in dem Filmgeschäft, jemand hat zu mir kürzlich gesagt, bevor ein Drehbeginn ist oder bevor ein Drehschluss ist oder bevor der Film nicht gesendet ist, kann das alles noch irgendwie sterben, aus irgendeinem Grund. Und deswegen bin ich jetzt ein bisschen gelassener, aber jetzt schaut es wieder so aus, als wäre es kurz davor, dass es passiert, dass eben ein großer Streamingdienst mit an Bord ist, und das, wenn das jetzt alles klappt, dann ist es eh mega, dann ist es sogar noch besser als vorher. Bei Bösland ist eine Produktionsfirma dran, bei den Max-Broll-Krimis ist der ORF dran. Bei 4 Büchern sind Produktionsfirmen am Entwickeln und am Machen. Und am Ende kommt irgendwann ein Film raus. Alle gleichzeitig wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Aber es ist allein schon toll, dass das Interesse da ist und dass da ein Haufen Leute dran arbeiten und dass es schon Drehbücher gibt. Und das ist schon sehr klasse.
Ja, und Hörspiel hat es ja inzwischen auch schon gegeben. Tiroler Landestheater.
Super.
Theaterstücke, sonst bist du ja auch tätig. Lucifer bei den Sommerspielen in Melk auch aufgeführt worden letztes Jahr. Also das wird immer breiter sozusagen.
Also ich sage, alles, was mir Spaß macht, also was mir Freude macht, eben Dinge auszuprobieren, es geht um Spaß im Leben.
Geld sorgen, auch AD?
Nein, eigentlich nicht. Also ich bin jetzt nicht reich, aber ich kann eben vom Schreiben leben. Das ist das. Also es können nur 4% aller Autoren vom Schreiben leben. Und wenn man sich das einmal vor Augen hält, ist ein Wahnsinn eigentlich. Wenn man jetzt zum Tischler sagt, nur 4% aller Tischler können vom Tischlern leben, dann sagt ja jeder irgendwie, hast du einen Schuss. Aber dass das kleine Wunder passiert ist eben, dass sich das ausgeht, zu diesen 4% zu gehören, das ist natürlich großartig. Dass das Schreiben jetzt nicht der Beruf ist, mit dem man reich wird, außer man hat 50 Shades of Grey geschrieben, wo man dann 2 Millionen, 3 Millionen, 4 Millionen Bücher verkauft. Das passiert sehr, sehr selten. Die Verlage, die beten jede Nacht dafür, dass wieder so ein Wunder passiert. Aber ich denke mal, es muss auch nicht sein. Ich habe so viele Bücher verkauft jetzt, ich bin sehr, sehr dankbar, dass es so viele sind. Da muss man ein bisschen bescheiden bleiben, weil sonst fällt man am Ende tief.
Auszeichnungen hast du ja auch inzwischen etliche, muss man sagen, bekommen. Burgdorfer Krimi-Preis über den Crime Colon Award bis hin zum Friedrich-Glauser-Preis.
Ja, das ist cool.
Das ist ja eigentlich nach dem deutschen Krimi-Preis der zweitwichtigste Preis, muss man sagen.
Nein, ist eine Riesenfreude, die Preise sind eine Riesenfreude. Ich gebe ein bisschen Geld da, aber das ist eine Wertschätzung einfach. Das ist schon echt eine tolle Sache.
Zwei Ziele hast du da ja noch. Du hast vor 6 Jahren gesagt in deiner Aufnahme, du hast den deutschen Krimi-Preis als Ziel und den Bachmann-Preis als Ziel.
Den Bachmann-Preis geht sich nicht mehr aus jetzt. Den Krimi-Autoren geben dir keinen Bachmann-Preis. Aber ich sage, muss man nicht alles gewinnen.
Durchaus zufrieden, schon im Moment.
Was ich also so gesagt habe.
Ja, und was er noch alles sagen wird. Von seinem Werdegang als Schulabbrecher wird er kurz erzählen und vom Handwerk des Schreibens, das Bernhard Eichner mit dem eines Automechanikers vergleicht.
Bernhard Eichner, du hast auch immer erzählt, dass du als Kind dir durchaus auch vorstellen hast können, Priester zu werden.
Das stimmt tatsächlich. Wir haben einen Dekan gehabt in Siljan, Osttirol, bin ja Osttiroler. Und der hat immer so Brandreden gehalten in der Volksschule und hat gesagt, wie genial das ist und dass das der schönste Beruf der Welt ist. Und mir hat es immer so gefallen, dass der diese Schautafeln da, diese Bilder auf die Tafel gehängt hat, und dann hat er stundenlang Geschichten erzählt, Bibelgeschichten. Und das hat mir extrem gefallen. Und dann habe ich gedacht, ich möchte auch gern Geschichtenerzähler sein. Und am Sonntag, ich war am Strand, weintrunken hat er, um 10 am Vormittag, eben eingeschenkt. Und dann habe ich gedacht, na Wahnsinnsberuf, das irgendwie wäre schon attraktiv. Und dann habe ich das meiner Mutter erzählt und die hat mir das Gott sei Dank ausgeredet, mit 9. Hat sie dann gesagt, na lass den Scheiß. Und dann bin ich aber sehr dankbar gewesen meiner Mama, dass sie mir das ausgeredet hat.
Auf der anderen Seite hat die Mama auch ausgeredet, Schriftsteller zu werden.
Ja, aber das hat sie nicht geschafft. Und vielleicht hat mich das auch immer so ein bisschen angespannt, dass rundherum, glaube ich, wirklich alle Leute gesagt haben, nein, das wird geht nix. Nie. Und so bei den ersten Büchern haben sie dann gesagt, ja, jetzt hat er halt wieder so ein Büchel geschrieben. Ja, hat mich immer angespannt. Da habe ich gedacht, nein, es wird schon sehen.
Die waren Bernhard Eichner-Fans wissen ja, du hast das Gymnasium abgebrochen, hast dann in Innsbruck als Kellner gearbeitet, als Fotolaborant, hast nebenbei immer wieder geschrieben, dann hast du dann aber trotzdem in der Abendschule die Matura nachgeholt und dann auch noch ein Studium, Germanistikstudium. Wieso war dir das dann so wichtig, dieses Germanistikstudium? Hast du da geglaubt, da kannst du Werkzeug,
ja, habe ich gedacht damals, wie wird man Schriftsteller? Mhm. Am Ende ist es eh das Üben, dass man einfach schreiben muss, sage ich ja den Jugendlichen bei irgendwelchen Schreibworkshops, die ich immer wieder mache, einfach schreiben, ausprobieren und nochmal und nochmal und weiter und weiter und weiter. Aber damals habe ich mir gedacht, mit dem Germanistikstudium, dass das natürlich in die Richtung geht. Mhm. Und es war schon so, dass man da gelernt hat, wie man Texte analysiert, dass man ein Buch nimmt und das zerlegt, wie ein Mechaniker ein Auto zerlegt in alle Einzelteile, dass er mal begreift, wie funktioniert so ein Auto, was brauchst du da alles. Mhm. Dann liegt einmal alles da und dann baut man das wieder zusammen. Und ich glaube, wenn man versteht, wie sowas funktioniert, wie so ein Auto funktioniert oder wie so ein Buch funktioniert, wie man erzählen kann auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen, das war am Ende dann natürlich hilfreich.
Okay. Du bist viel unterwegs zu diesen Zeiten, wenn du ein Buch bewerben musst, das gehört dazu, ist part of the game. Bleibt da überhaupt Zeit für Privatleben?
Ja. Wie gesagt, ich bin extrem viel daheim. Ich glaube, ich bin mehr daheim als so manch anderer arbeitender Familienvater, der 40, 50 Stunden in der Woche arbeitet. Mhm. Ich bin gern daheim. Mhm. Also ich bin sehr gern daheim. Ich könnte jetzt ein Büro auswärts haben. Irgendwie würde ich wahrscheinlich dann vielleicht auch konzentrierter arbeiten manchmal. Aber ich liebe es daheim. Da gibt es einen Hund, mit dem ich spazieren gehe. Da bewege ich mich dann auch, weil ich bin ein sehr fauler Schriftsteller. Also im Winter Skifahren, das geht super. Aber sonst bin ich eher so ein fauler Typ. Und irgendwer hat einmal geschrieben, er schaut nur sportlich aus. Ist das nicht? Das stimmt. Ich bin in Arzl daheim in Innsbruck. Und da oben bei uns im Wald, da, das ist echt richtig super.
Hausmann auch?
Auch, immer wieder. Also ich bemühe mich. Sagen wir es so, ich bemühe mich. Ich koche immer wieder ganz gern. Mhm. Bin eher so die Hausmannskostabteilung. Und die haben mich mittlerweile ein bisschen hin zu einem halbwegs ordentlichen Menschen entwickelt. Ich war ja früher extrem schlampig. Mittlerweile geht es ganz gut, dass ich so ein bisschen Ordnung gelernt habe von meiner Frau.
Also gute Erziehungsarbeit der Frau, nicht nur bei den
Aber
Kindern.
Aber ich hasse bügeln und ich hasse Fenster putzen. Aber wenn es drauf ankommt, dann funktioniert es auch.
Okay, das hättest du jetzt nicht sagen sollen, weil ich hasse auch Fenster putzen und bügeln. Der Druck wird größer.
Jetzt sagen alle Frauen, ja, mir hasse das auch eben. Das, wir müssen zusammenhalten. Einmal du, einmal ich, Rainer.
Ja, aber vor dem Bügeln möchte ich mehr von der ungewöhnlichen Schreibmethode des Bernhard Eichner wissen. Denn während andere Schriftsteller gerne in einem abgeschirmten, ruhigen Kämmerlein schreiben, um ja nicht gestört werden zu können, geht der Tiroler den umgekehrten Weg. Einen, bei dem andere Autoren wohl verzweifeln würden. Bernhard Eichner, wie schaut es überhaupt aus beim Arbeiten? Du hast einmal erzählt, du magst es ganz gerne, auch an öffentlichen Plätzen zu schreiben, wenn es so um dich wimmelt. Ist das immer noch so oder hat dich das Alter inzwischen ein bisschen eingeholt?
Nein, geht schon, Gott sei Dank, immer noch so. Also ich habe auch Musik dabei, setze mir Kopfhörer auf. Fahre extrem viel Zug. Also wenn ich lesen gehe, auf Lesereise bin, dann fahre ich eigentlich nur mit dem Zug, nehme ein Auto, setze mich eben rein und dann Kopfhörer auf und dann schreibe ich.
Instrumentalmusik oder kannst du da Lieder mit Text auch hören? Geht das überhaupt?
Hauptsächlich Instrumentalmusik, okay, eigentlich. Ja. Wenn dann Text dabei, dann höre ich das Helvelierte 100-mal in Dauerschleife. Das ist ein bisschen wie beten. Das ist in der Kirche auch das Meditative, oder? Wenn man Rosenkranz, 200-mal Rosenkranz, dann ist man irgendwann einmal Dauerschleife.
Was für Stil ist das? Klassik?
Also einer, den ich sehr, sehr liebe, das ist der Ludovico Einaudi, der Italiener, Pianist. Und es geht so ein bisschen in die klassische Richtung, so ein bisschen Pop-Klassik. Sehr kitschig eigentlich, ich bin extrem kitschig. Also es muss mir irgendwie emotional bocken und erwischen. Und dann, ja, ist das wie die Filmmusik eigentlich, die ich auch zu dem Film, den ich da gerade schreibe, also im Buch, zu diesen Szenen. Und dann höre ich das und dann ist das gleich natürlich viel aufwühlender. Und ich denke mir, Wahnsinn, was da gerade schon wieder passiert. Na, Wahnsinn.
Ja. Wenn keine Musik hast, dann bleiben immer nur die Saunapausen.
Das ist ja ganz wichtig. Ich liebe Sauna, ich gehe quasi täglich in die Sauna. Und ich bin jetzt jahrelang nicht krank gewesen, da habe ich mir gedacht, schau, das ist wegen der Sauna. Und jetzt bin ich trotzdem krank geworden. Die Theorie hinkt jetzt. Aber ich liebe Sauna.
Also wir wissen, mit Sauna wird man nicht jedes Jahr krank.
Das ist stimmt. Schon was. Ja. Ja, nur alle 8 Jahre.
Und du hast vorhin gesagt, nur 4% eben schaffen es, als Autor von ihrem Job zu leben. Du hast aber trotzdem gesagt, wenn sich jemand interessiert, soll er sein Ding machen. Wie würde es bei deinen Kindern ausschauen? Würdest du sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass es nichts wird, ist sehr, sehr hoch. Mach's trotzdem.
Ja, auf alle Fälle. Ich bin zum Beispiel zweimal sitzen geblieben. Mhm. Zweimal die 7. Klasse wiederholt. Also was ein völliger Wahnsinn ist eigentlich. Ja. Und wenn ich sage, die 2 Jahre Lebenszeit, was ich da praktisch sinnloserweise vergeudet habe, nochmal den gleichen Stoff und nochmal, wenn ich meinen Kindern 2 Jahre Spielzeit oder Ausprobierzeit schenken kann, in der sie eben versuchen rauszufinden, was sie wirklich, wirklich wollen oder eben einmal scheitern. Ich glaube, scheitern ist ganz wichtig oder eben rauszufinden, dass das dann doch nicht das ist. Oder ich möchte sie auf alle Fälle unterstützen in die Richtung, Möglichkeiten bieten und sagen, wenn die das interessiert oder in die Richtung, dann hilf ich dir vielleicht, Praktikumsplatz zu finden oder mal da eine zu schnuppern. Und dann ist vielleicht nicht gescheit, wenn du jetzt in ein Nachtlokal arbeiten gehst, jeden Tag bis 3 in der Früh, sondern dass du vielleicht in dem Grafikbüro arbeitest. Ich glaube, dass Eltern schon schauen kann, dass man die Kinder da ein bisschen unterstützt oder ihnen Mut macht. Und wenn sie das unbedingt wollen, die Kleine sagt jetzt irgendwie, wenn sie groß ist, meine 8-Jährige, möchte sie gern einen Bauernhof mit Pferden. Aber ich gesagt, wenn du das wirklich willst, dann kannst du das auch schaffen, dass du später mal einen Bauernhof hast mit Pferde. Und das finde ich ja schön. Also wenn man die Kinder nicht sagt, irgendwie, nein, was tust du mit dem Bauernhof? Du wirst nie einen Bauernhof haben, weil du, keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist schon schön, wenn ich dann sehe, dass meine Kinder da dann leuchtende Augen haben und sagen, super, sie macht das. Und egal, was sie dann wirklich macht oder ob sie in eine ganz andere Richtung geht. Aber das ist für uns Erwachsenen auch schön. Nicht klein halten. Und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das eine Tiroler Geschichte ist oder überhaupt, so eine Sache ist irgendwie die Leute klein halten und ihnen nichts zutrauen und dann mal sagen, na, das geht sicher nicht. Wie ich zuerst gesagt habe, für mich war es eigentlich immer Motivation zu sagen, irgendwie, ja, gerade deshalb geht's, weil du sagst, es geht nicht.
Ja.
Aber ich glaube, schöner ist natürlich andersrum, wenn man sagt, irgendwie, ich glaube, du kannst es schaffen.
Geschafft hat jedenfalls Bernhard Aichner. Bleibt nur noch die Frage, warum es in den meisten seiner Bücher so viele Morde und Leichen geben muss. Hat das etwa auch etwas mit seinem eigenen Leben zu tun? Er wird es uns gleich verraten. Von den Krimis zum Liebesroman Kaschmir-Gefühl. Die letzten Jahre haben ja hauptsächlich Leichen deinen schriftstellerischen Weg gepflastert. Diese vielen Krimis mit den vielen Toten, du hast einmal gesagt, das hat vielleicht auch einen Ursprung in dem Tsunami-Unglück, das du miterlebt hast 2004, weil du den Tod gesehen hast und das irgendwie verarbeiten wolltest.
Ja, wahrscheinlich irgendwo. Ich bin schon eben gefragt, warum fasziniert mich das Thema Tod so? Und diese Todesangst empfinden, so wie ich es damals empfunden habe, das war wild natürlich und grausig und ein Albtraum. Also ich habe da abgeschlossen gehabt. Da war ganz klar so, jetzt ist das Leben aus und jetzt geht die Welt unter. Eben Ministranten, Bibelgeschichten, Sintflut. Niemand hat gewusst, dass das ein Tsunami ist damals. Heute weiß ja jeder, dass das ein Tsunami ist, wenn das Wasser sich zurückzieht und dann wieder kommt. Aber es hatte damals keiner gewusst. Und ich habe mir gedacht, so, jetzt geht die Welt unter. Völlig absurd. Und jetzt will ich sterben. Und das war schon so ein Einschnitt vielleicht. Da habe ich lang, lang Albträume gehabt und habe mich lang, lang beschäftigt. Das Thema Sterben und Tod. Tote, Tod sein, sterben. Vielleicht bin ich deshalb auch vom Krimi gekommen. Keine Ahnung.
Eigentlich wollte ich dich ja fragen, ob du jetzt mit diesem Liebesroman einen Schlussstrich gezogen hast, dass du aufhörst, in deinen Krimis wieder Menschen sterben zu lassen, aber dem ist nicht so, du arbeitest ja schon wieder in einem Krimi.
Ende September geht's wieder rund, meine lieben Freunde da draußen.
Darf man da schon was verraten, in was für Richtung es geht?
Also eine Supermarktverkäuferin spielt die Hauptrolle. Die hat nicht so ein schönes Leben gehabt. Ganz ein normales Leben eigentlich. Und sie ist eigentlich sehr frustriert. Aber mit 53 kriegt sie plötzlich eine Chance. Die eine Chance bietet sich in ihrem Leben. Und die nutzt sie. Blöderweise. Okay. Also weil es natürlich alles in die Hosen geht. Aber ich bin eben gerade am Fertigstellen. Und werd wild. Also es sterben Leute und es geht richtig rund.
Okay.
Aber eben mir taugt das. Ich finde das eben spannende Geschichten und ein bisschen was los ist. Und es ist auch ein großer Film. Also ich bin jetzt beim Überarbeiten und sehe das alles vor mir ja, beim Schreiben. Da geht es in meinem Kopf, geht's rund, da ist ein Riesenkino. Da ist Dolby Surround und Bilder und Wahnsinn, was da abgeht. Da mag ich jetzt nicht reinschauen in meinen Kopf.
Aber jetzt sind wir sowieso bei Kaschmir-Gefühl, genau. Das ist ja das aktuelle Buch. Überhaupt ist der Druck größer geworden jetzt, eben weil du so bekannt bist, eben nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und in anderen Ländern, dass du schreiben musst, dass du das Eisen schmieden musst, solange es heiß ist, die Kuh melken, solange es ihr Milch gibt?
Na ja, das ist sowieso nicht schlecht, oder? Weil eine Kuh melken, die keine Milch gibt, ist Quatsch. Aber ich schreibe So oder so. Ich muss schreiben, also ich bin unglücklich. Mhm. Wenn ich 2-3 Wochen nichts schreibe, dann wäre ich traurig. Dann bin ich ganz deprimiert, dann geht es mir nicht gut. Also ich tät so oder so. Mhm. Aber wenn es jetzt niemand kaufen tat, die dir ein Buch schreiben. Und da gebe ich natürlich das Beste. Und ich möchte gern, dass das nächste Buch noch spannender ist als das letzte. Mhm. Und dass die Geschichte irgendwie ein bisschen anders erzählt ist, damit ich mich nicht langweile. Dass ich nicht jetzt 20 Bücher schreibe, die gleich sein. Und deswegen suche ich eben nach neuen Geschichten und auch vielleicht nach neuen Erzählformen. Wie kann das nochmal anders erzählen? Wie kann das spannend machen, ohne dass ich es gleich mache wie beim letzten Mal? Das ist für mich nicht Druck, sondern eher so ein lustvoller Ansporn. Es ist so, wenn ich es dann wirklich aus der Hand gebe, dann fühlt es sich für mich mal gut an. Ich bin ja der erste Leser und wenn ich mich überzeugen kann, dass ich sage irgendwie, ja, das pfeift jetzt gut, das ist irgendwie cool, da kann ich auf mein Bauchgefühl mittlerweile ganz gut vertrauen.
Mhm. Kaschmirgefühl, das momentane Buch von Bernhard Eichner, über das wir heute gesprochen haben. Auch sonst haben wir einiges gehört, was sich getan hat in den letzten 6 Jahren, als du eben das letzte Mal bei uns in der Nahaufnahme warst. Ich hoffe, es dauert nicht wieder 6 Jahre. Vielleicht schon beim nächsten Kracher im Herbst bist du wieder da.
Also auf alle Fälle super bei euch zu sein. Und danke da draußen fürs Zuhören. Und danke fürs Kaschmirgefühl lesen. Und bitte tut's ganz viel schmusen.
Schöner Aufruf. Ich muss jetzt nicht sagen, nur danke, Bernhard Eichner.
Danke dir.
Der Erfolgsautor Bernhard Eichner war heute zu Gast in der Radio Tirol Nahaufnahme. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören möchten, dann können Sie das wie immer auf unserer Homepage unter tirol.of.at. Rainer Perle mein Name. Ich bedanke mich fürs Zuhören.